Sie hören 30 Minuten mit, der Interview-Podcast des Bürgerportals zur Corona-Krise. Wir gehen den wichtigen Themen auf den Grund.
Guten Tag, mein Name ist Georg Watzlawick. Ich spreche heute mit Markus Otto. Er ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und des Einzelhandelsverbandes der Region. Das Thema ist damit eigentlich auch schon klar. Es geht um die Lage der Unternehmen hier vor Ort in dieser Krise, in der wir uns aktuell befinden. Herr Otto, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ganz pauschal gefragt, wie ist die Lage der Unternehmen hier in Bergisch Gladbach in der Region?
Ich würde jetzt erst einmal etwas zum Handwerk sagen. Beim Handwerk ist die Situation momentan doch noch sehr gespalten. Wir haben in der sogenannten Corona-Krise angefangen, dass unsere Caterer erstmal Alarm geschlagen haben, weil natürlich am Anfang der Saison alle Feste abgesagt worden sind, alle Veranstaltungen, die man so organisiert hat. Das war das, was uns in der Region als erstes getroffen hat. Dann ging es weiter mit den Nahrungsmittlern. Also dann wurden die Lokale geschlossen, die Cafés wurden geschlossen. Es war dann also einer der nächsten Treffer. Am stärksten getroffen hat es dann im Handwerk die Friseure. Bei den Friseuren war es dann ja so, dass komplette Ladenschließungen stattgefunden haben und die Friseure dann wirklich zu 100% ohne irgendwelche Ausweichgeschäfte ihre Betriebe einstellen mussten. Das waren im Handwerk erstmal die wirklich gravierendsten Einschläge. Jetzt durch die einzelnen Gewerke. Im Bauhauptgewerbe, das ist also Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Fliesenleger, Zimmerer, da sieht es natürlich unterschiedlich aus. Haben wir es mit Leuten zu tun, die auf Großbaustellen arbeiten, also die Projekte ohne Kundschaft abarbeiten müssen, wo also nur die Handwerker unter sich sind, in Anführungszeichen. Da läuft das momentan auch noch sehr reibungslos ab. Die Materialversorgung findet an den Baustellen zum Glück noch statt. Sie kommt sogar aufgrund des geringeren Verkehrs auf der Autobahn manchmal sogar zügiger an, als man geplant hat.
Das ist eigentlich auch so der Eindruck, den man hat. Also Handwerker sind eben halt unterwegs. Man sieht sie auf vielen Baustellen. Man hat das Gefühl, plötzlich sind Baustellen, die da noch gar nicht waren. Also Schulen, Kitas, die repariert und was auch immer werden. Dass das Handwerk, was man so im Zentralen als Handwerk jetzt erstmal als Laie betrachtet, scheint ja ganz gut zu laufen. Sie haben vorher ein paar andere aufgezählt, Friseure, Caterer, die man ja erstmal so gar nicht im Blick hat. Das heißt also, Handwerk ist sehr, sehr gespalten, die Lage.
Genau, so ist das. Und alle, wie gesagt, die auf Großbaustellen unterwegs sind, da funktioniert das noch. Problematisch wird es natürlich, bringen wir ein Beispiel, Sie haben jetzt einen Auftrag bekommen, zum Beispiel 100 Badezimmer oder 100 Schlafzimmer zu machen in einem Altenheim. Solche Sachen brechen natürlich weg. Da wird momentan auch kein Handwerker gefordert. Oder Sie haben heute in der Zeit, wo wir viel Homeoffice haben, wo also Vater, Mutter, vielleicht drei Kinder auf einer entsprechenden Wohnfläche sind, Sachen durchzuführen, das möchten die Kunden dann teilweise auch nicht und kommen dann auch in die Privathaushalte schwieriger rein. Aber es finden doch noch Geschäfte auch im privaten Bereich statt. Mhm. Der Vorteil für das Handwerk in diesen Bereichen, wo ich gerade drüber gesprochen habe, ist ja noch, dass wir durch eine sehr gute Konjunktur, die ja vorher stattgefunden haben, einen sehr, sehr großen Vorlauf teilweise bei den Aufträgen hatten. Also die Kollegen sprechen davon, dass sie 8 bis 16, manchmal sogar 20 Wochen Vorlauf hatten. Da wird natürlich jetzt etwas eingedampft und dann kann man vielleicht noch 4 bis 5 Wochen in diesen Bereichen ganz gut arbeiten. Danach könnte es natürlich wieder auch im Handwerk enger werden. Mhm. Aber es ist auch problematisch gewesen in den Kraftfahrzeugwerkstätten und in den Verkaufshäusern der Automobilisten. Ja. Die wurden ja auch genauso wie die Friseure von einem auf den anderen Tag geschlossen. Das heißt, es fand kein Verkauf von Kraftfahrzeugen mehr statt. Die Werkstätten sind weiterhin offen. Die laufen auch einigermaßen ausgelastet. Es findet ja jetzt auch bald die sogenannte Reifenwechselsaison statt. Also das läuft alles reibungslos weiter.
Wenn Sie jetzt quer rüber gucken über das Handwerk, kann man das irgendwie beziffern? Also jetzt anhand der Unternehmen oder der Beschäftigten ist die Hälfte weitestgehend blockiert. Sind es 3/4 oder sind es gar nicht so viele?
Also die Umfragen, die man hört, ist es so, dass 50% der Handwerksunternehmen wirklich davon betroffen sind. Mal mehr oder weniger stark, aber das Betroffensein ist schon in der überwiegenden Anzahl der Betriebe mittlerweile da.
Ja, also eben auch da kein Einzel, sondern eben halt ein allgemeines Problem auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wenn man jetzt nochmal rübergeht zum Thema Einzelhandel, dann zeigt sich das ja noch sehr viel, zumindest jetzt für uns als Konsumenten, noch sehr, sehr viel deutlicher.
Ja, also Einzelhandel haben wir eigentlich gerade nur eine Branche, die richtig läuft. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel, ja. Insbesondere die Toilettenpapierdiskussion läuft da sehr rund, die Nudeldiskussion. Aber da muss man ganz eindeutig sagen, die Lebensmittelkollegen arbeiten gerade am Limit. Da wird schon ordentlich gearbeitet. ist aber auch nachvollziehbar, weil wenn Kantinen geschlossen sind, wenn Schulmensen geschlossen sind, muss man sich zu Hause selber versorgen und dieses Lebensmittel an sich muss auch rangeschafft werden, muss auch eingekauft werden. Also von daher ist es eigentlich klar, dass in so einer Situation viel mehr Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel stattfindet.
Und das nicht unter gerade einfachen Bedingungen, zumindest wenn man von vorne im Einzelhandel reingeht,
in der Kasse nicht steht. Einfach, ja.
Sie hatten angesprochen nochmal, dass das leidige Dauerthema Toilettenpapier, Nudeln. Tatsächlich ist es ja so, das zeigt zumindest der nachmittägliche Besuch, es sind einige Regale leer. Die Versorgungslage ist vielleicht etwas angespannt, aber es gibt auch morgen und übermorgen noch Toilettenpapier. Oder wie beobachten Sie das?
Ja, es gibt morgen und übermorgen Toilettenpapier. Es wird ja wunderbar produziert. Das, was man hört, ist, dass auch viele LKWs unterwegs sind und von daher, da wird wieder für Nachschub gesorgt.
Ja, ja. Ja. Gut, aber das ist eben halt sozusagen die Ausnahme im Einzelhandel der Lebensmittel. Alle anderen Bereiche scheinen zumindest, oder sind zwar offenbar ja eben halt weitestgehend geschlossen. Vielleicht findet hier und da noch ein bisschen Geschäft statt durch Lieferdienste, durch bestimmte andere Sachen. Wie ist die Lage insgesamt im Einzelhandel seit ja jetzt mittlerweile fast 2 Wochen?
Also im Einzelhandel kann man schon sagen, die ist verheerend. Wenn Sie gar kein Geschäft haben, wenn die Kosten weiterhin laufen, hat man ja keinerlei Chance, Geschäftsentwicklung zu betreiben. Das heißt, in dem Bereich leben die Betriebe tatsächlich gerade von ihrer Substanz, von dem, was sie angespart haben oder von dem, was man momentan vielleicht auch als Soforthilfe bekommen kann.
Ja.
Also das ist natürlich eine Sache, die wir insbesondere im Handel jetzt am Wochenende gespürt haben, am Freitag und am Samstag, dass ganz viele Händler versucht haben, diese Soforthilfeprogramme von Land und Bund mit den entsprechenden Größenordnungen zu bekommen. Das ist schon augenfällig, ja.
Bevor wir zu den Hilfen gleich nochmal im Detail kommen, es gibt ja einige Initiativen von Einzelhändlern, die jetzt einen Lieferdienst aufbauen, also sei es jetzt Gastronomie, sei es eben einen Buchhandel, wie auch immer, Produkte, die etwas unproblematischer sind, die man vor der Tür ablegen kann, die man online bestellen und bezahlen kann. Hat das eine Breitenwirkung oder sind das so ein paar kleinere Initiativen in kleineren Sparten, wie das funktioniert, die aber eigentlich über die Breite der Branche nicht keine große Wirkung entfalten können?
Also momentan hat es noch keine Breitenwirkung, das können wir nicht feststellen, weil einfach der Bedarf an Umsatz in einem Betrieb ist speziell festgesetzt. Wenn Sie 18, 19 Mitarbeiter beschäftigen müssen, können Sie nicht von einem Tag auf den anderen auf Lieferservices umstellen. Also diejenigen, die vorher schon Online-Portale hatten, tun sich da sicherlich leichter, aber vielen anderen fällt das durchaus schwer, solche Geschäfte weiter zu vollziehen. Also das ist in den meisten Fällen ein Tropfen auf den heißen Stein, aber der ist natürlich auch wunderbar, wenn man ihn machen kann.
Ja.
Und deshalb haben wir ja auch aufgerufen, solidarisch mit den Handelsunternehmen zu sein, vielleicht auch mit den Handelsunternehmen in Kontakt zu treten, vielleicht Gutscheine zu kaufen, vielleicht das T-Shirt, das Hemd, die Hose einfach mal zurückzustellen und zu sagen, wenn ich im April, Mai wieder in die Betriebe rein kann, kaufe ich es dann dort. Weil die Konfektion, die Ware ist bestellt, die liegt auf dem Lager. Und das Schlimmste wäre, wenn es jetzt nicht weggehen würde.
Sie hatten die Hilfe angesprochen, die jetzt angelaufen ist, Soforthilfe für kleine bis mittlere Unternehmen, 9.000, 15.000, 25.000 Euro. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe, eine Liquiditätshilfe. Aber es gibt ja noch verschiedene andere Pakete, verschiedene andere Instrumente. Welche davon sind relevant für Einzelhandel und Handwerk und wie wirksam sind sie?
Also ganz wichtig für uns in der Beratung sind die Produktprogramme, wo man auch Sozialversicherungsbeiträge stunden kann. Das macht einen großen Bereich der Liquidität aus, wo man auch andere Sachen stunden kann, wie zum Beispiel die Steuern, Vorauszahlungen eindämpfen kann. Das macht im Rahmen der Liquidität sehr, sehr viel aus. Das Thema Kurzarbeit macht in der Beratung gerade auch des Handels und der von mir gerade beschriebenen Handwerksbereiche sehr, sehr viel aus, weil es einfach die Liquidität entsprechend schützt und die Liquidität entsprechend auch sichern kann. Darüber hinaus gibt es die Soforthilfen auch für die Handwerksbetriebe über KfW-Programme. Die KfW-Programme, haben wir immer gesagt, sind nach unserer Auffassung problematischer, weil sie müssen immer einen gewissen Eigenanteil der Banken mit reinrechnen, das sind die 10%. Da wird natürlich die Kreditvergabe etwas schwieriger, weil da muss man sich auch mit dem gesamten Fall beschäftigen. Unsere Forderung war von daher, das auf 100% auszudehnen, dass also die Banken für die Vergabe weiterhin zuständig sind, aber es nicht in ihre eigenen Bücher nehmen müssen, weil ansonsten haben wir es hier mit einem Flaschenhals zu tun, der nicht unbeachtlich ist.
Das waren die großen Punkte, weil dann wäre die Anschlussfrage, funktioniert das mit der Beantragung, mit der Bewilligung so unbürokratisch, so schnell wie notwendig und wie auch versprochen?
Bis zum Sonntag waren 77.000 Anträge gestellt. Mittlerweile sind es über 120.000, wenn man es hört. Diese sogenannten Ziffern, also es sind so Kennziffern, die werden versandt. Die sind auch in den Betrieben schon angekommen. Ich habe sogar gehört, dass die ersten schon Geld haben. Ich finde das also beachtlich. Die Zusage war ja bis Mittwoch, hätten alle Antragsteller, die bis Samstag beantragt hätten, ihr Geld. Und das wäre natürlich hervorragend, weil dann können Löhne gezahlt werden, Teile, dann können Mieten gezahlt werden, sonstige Verpflichtungen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass der Geldfluss hier nicht zum Erliegen kommt.
Die anderen Programme, KfW, Sozialversicherungsstunden, Kurzarbeit, ist wahrscheinlich aufwendiger, oder?
Ja, geht eigentlich auch relativ problemlos. Also die Anträge sind bei uns auf der Homepage, sind mit einfachen Worten entsprechend auszufüllen, werden auch sehr wohlwollend bearbeitet, auch von Grundsteuer, Stadtbergisch Gladbach zum Beispiel. Das läuft sehr unbürokratisch. Also ich bin eigentlich in dem Sinne, wenn man das mal in den Begriff sagen kann, begeistert, wie handlungsfähig der Staat und wie schnell er jetzt handelt.
Mhm. Gut, handlungsfähig von dieser Seite aus. Vom Volumen her reicht das, um die Geschäfte zumindest in dem Umfang, wie sie gerade sind, zahlungskräftig zu halten? Oder ist das auch nur etwas, was so eben erreicht oder eigentlich auch gar nicht reicht?
Also die entscheidende Frage ist ja, wie lange so ein Zustand andauert. Ja. Wenn der Zustand, so wie man es ja jetzt prognostiziert, bis Ende April. Die Frage ist ja, wie lange diese Auszeit noch dauert. Also wenn die Prognosen richtig sind, bis Ende April, wenn dann wieder ein normales geschäftliches Leben natürlich auch weiterhin mit Einschränkungen stattfinden sollte, dann werden diese Hilfen sicherlich reichen. Wenn es bis zum Ende des Jahres dauern sollte, werden sie nicht reichen. Aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass verantwortungsvolle Politiker und verantwortungsvolle Maßnahmen jetzt überlegt.
Wenn es tatsächlich weit über das Jahr hinaus dauern würde, würde das definitiv nicht reichen. Die Spanne dazwischen ist breit. Was Ende April, Anfang Mai vielleicht passiert, ist vollkommen offen, nehme ich mal an, Ihnen auch. Das heißt, die Unsicherheit für diese Unternehmen ist enorm. Haben Sie Möglichkeiten, Unternehmen selber was zu machen, um Ihre Fixkosten zu senken? Also Mietminderung, Mietstundung sind ja im Moment ein Thema. Auch die einseitige Aussetzung der Mietzahlungen. Wie stehen Sie dazu?
Also ich stehe eigentlich dazu, alles, was man sich gerade noch finanziell leisten kann, sollte man tätigen und sollte gucken, dass das Geld auch unter die Leute kommt. Das gehört natürlich auch der Bereich der Mietzahlungen dazu. Also wenn ich bereit bin und fähig bin, Mieten zu zahlen, sollte ich das tun. Wenn ich das nicht kann, würde ich immer sagen, sucht das Gespräch mit den Vermietern, dass man individuelle Lösungen da finden muss. Ich finde es eigentlich nicht gut, das, was Adidas da gemacht hat, zu sagen, wir machen jetzt mal grundsätzlich keine Mietzahlung. Das hat mit ehrbarem Kaufmannsverhalten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich glaube, das bedeutet auch etwas, wenn Marktpartner in Krisen genauso miteinander umgehen, wie wenn man nicht in der Krise ist. Also es heißt fair. Da muss man jeweils den Claim abstecken, was kann der eine für den anderen tun. Und das, finde ich, ist ein Thema, was man aus der Krise lernen kann. Auch mal solidarisch zu sein mit demjenigen, der gerade in Sorge und Not ist. Beidseitig.
Können denn Unternehmen wie Adidas, das ist ja nun kein kleines Unternehmen, aber auch können auch mittelgroße Unternehmen, tatsächlich damit davonkommen? Also einfach tatsächlich zu sagen, ich zahle jetzt einfach mal nicht, wie ihr damit klarkommt, ist euer Ding?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die damit fortkommen können. Die müssen ja auch bezahlen, das steht ja im Gesetz drin. Also es ist ja nur eine Stundung. Ehrlich gesagt, was ich anfangs gesagt habe, das Geld muss ja weiter im Umlauf sein. Da hat Adidas keinen großen Vorteil von, denke ich mir.
Wir sehen jetzt sehr kurzfristige Folgen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch über kurz oder lang die ersten Insolvenzen sehen von Unternehmen, die eben halt ohnehin schon Schwierigkeiten hatte. Ich weiß nicht, wie weit das schon kommt. Es wird sich fortsetzen, je nachdem, wie Sie gesagt haben, wie lange diese Krise in dieser Form andauert. Vielleicht, ob es auch punktuelle Lockerungen wieder gibt. Was sehen Sie für strukturelle Veränderungen dadurch? Also der Einzelhandel hat es ja ohnehin in den letzten Jahren nicht sehr leicht gehabt. Ist das jetzt eine, ja, euphemistisch gesagt, Bereinigung der Landschaft?
Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht genau ermessen, was da passiert. Es wird sicherlich einiges passieren. Es wird auch Bereinigungen geben, aber es wird auch bestimmte Bereiche geben, wo wir Stärkungen haben. Also wo man vielleicht Sachen beschleunigt, wo man sich mit Sachen auseinandersetzt, wo man früher noch nicht dran gedacht hat. Also von daher die Situation jetzt zu sagen, das geht da oder dahin, ich bin ja kein Zukunftsforscher. Aber sicherlich eine Aussage ist so, jemand, der angezählt war, man sieht das ja gerade bei Vapiano oder anderen größeren Playern, dann ist das so. Dann findet eine Bereinigung halt jetzt früher statt, als man gedacht hat. Ja.
Und das sind natürlich eben auch diejenigen jetzt besonders betroffen, die solche Probleme haben, wie hohe Mietbelastungen in Innenstadtlagen, eine starke Online-Konkurrenz. Alles das verstärkt sich ja hier gerade in dieser Situation.
So ist das. Das kann sich verstärken. Kann aber natürlich auch sein, dass man mit den Innenstadtlagen später ganz besonders viel sorgfältiger umgeht, weil der Verbraucher auch gemerkt hat, wie wichtig eine sogenannte Innenstadtlage jetzt ist, weil jetzt merkt ja jeder, was er vermisst, wenn er nicht in die Innenstadt kann, und vielleicht bekommt das auch eine neue Wertigkeit. Also daran würde ich auch gerne arbeiten, dass den Leuten das bewusst ist. Ich glaube, das ist denen bewusster denn je. Ich kann nicht mehr raus, ich bin in meinen vier Wänden und habe keine Innenstadt, wo ich verweilen kann. Das Schönste, was ich jetzt tun könnte, wäre in die Stadt gehen, ein Eis essen und schön shoppen.
Gut, ja,
und von daher denke ich, auch das wird ein Kriterium sein, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ich kaufe jetzt mal gerade nicht bei einem großen Player online.
Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Sie hatten ja vor einer Woche, glaube ich, schon diese Initiative gestartet oder diesen Aufruf gestartet. Denkt an solche Möglichkeiten wie Gutscheine, an Käufe im Voraus, was natürlich einen gewissen großen Vertrauensvorschuss ja auch von Seiten der Konsumenten voraussetzt. Ist das so ein Appell an die Solidarität oder hat das auch eine handfeste ökonomische Substanz?
Der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ist ja folgender. Wir haben gesagt, die Handwerker, die Händler in der Region standen immer für Solidarität. Die haben Vereinsfeste mit organisiert, die haben Vereine gesponsert, die haben ihre Gewerbesteuern hier bezahlt. Und das ist der eine Weg. Und jetzt kommt der andere Weg, wo man auch mal sagt, jetzt kann ich was zurückgeben. Das war auch immer unser Argument. Wir haben immer gesagt, macht die Geschäfte mit den Regionalen, weil die kennt ihr, die sind ja schon 100 Jahre da, die sind schon 50 Jahre da. Von daher Ihre Frage, jawohl, es ist Vertrauensvorschuss, wenn ich jemandem 100 Euro in die Hand gebe und sage, hier, gib mir bitte einen Gutschein, in der vielleicht schlimmen Situation das nicht überleben könnte. Das ist ja die Frage, die Sie stellen. Aber genau das steht ja dahinter, dieses Vertrauen. Und der Appell hat ja tatsächlich so gefruchtet, dass es einige jetzt machen, die aktiv anrufen und sagen, hört mal zu, auch bei Friseuren. Das Geld habe ich sowieso ausgegeben, ich habe es einkalkuliert, dann können Sie das jetzt auch haben, obwohl ich die Haare nicht geschnitten bekomme. Ich kenne Sie seit 50 Jahren, ich bin Ihr Kunde. Und das sind einfach schöne Sachen, wo man tatsächlich an die Solidarität appelliert. Ja, und es ist wichtig, haben wir gerade darüber diskutiert, weil Cashflow findet aktuell dann nicht mehr statt. Und Liquidität ist das höchste Gut, was man haben kann. Also jeder Euro, der in der Kasse geht, sichert den Fortbestand des Geschäfts.
Sind denn diese Unternehmen, die Friseure oder auch die größeren Unternehmen eigentlich auch in der Lage, so etwas entgegenzunehmen oder abzuwickeln? Also können sie Gutscheine ausgeben? Gibt es womöglich ein Plattformsystem, das über den Einzelnen hinausgeht, branchenweit oder stadtteilweit?
Das wäre eine wunderschöne Sache, wenn wir vorher schon solche Plattformen gehabt hätten. Mhm. Haben wir aber nicht, kriegen wir auch jetzt nicht hin, haben wir doch mal nachgedacht. Aber die meisten bekommen das hin, entweder mit einer Überweisung, das heißt ganz normale Überweisung von Konto, und dann wird per Post der Gutschein geschickt oder gegen Rechnung. Also da sind viele Sachen, die auch in der Praxis gemacht werden.
Das heißt, ich als Konsument muss das ganz individuell machen. Ja. Ich rufe meinen Friseur oder meinen Handwerker, was auch immer, an und spreche mit ihm das ab. Was können wir darüber hinaus als Konsumenten, als Kunden, als Auftraggeber machen, um unsere Unternehmen hier vor Ort zu unterstützen? Ja, Gutscheine kaufen vielleicht. Sie hatten es vorhin gesagt, auch Ausgaben aufschieben.
Mit den Handwerkern, wenn man jetzt ein schönes Bad geplant hat oder eine neue Küche, Kontakt aufnehmen und in die Planungsphase gehen. Das heißt, das, was man sich immer gewünscht hat, wenn man es sich finanziell leisten kann, das ist eine der Voraussetzungen, dass man auch sagt, das Geld nehme ich jetzt bewusst in die Hand und tätige jetzt meine Investitionsentscheidung. Das ist das Entscheidende. Anrufen, Geschäfte avisieren, dass der Fluss nicht abbricht. Das ist eines, was die Handwerker sagen, auch wenn man einen guten Auftragsvorlauf hat, es ruft auf einmal die Hälfte, ein Drittel, ein Fünftel der Personen an, die sonst anrufen. Ich glaube, das ist wichtig. Anrufen, Aufträge verteilen.
Okay, also über den 20. April oder welches Datum auch immer hinausschauen und den Rest des Jahres in die Hand nehmen. Wie sieht es bei Ihnen selbst aus, also bei Ihnen in der Kreishandwerkerschaft, im Einzelfachhandelsverband? Sitzen Sie ganz normal im Büro oder haben Sie eigentlich was zu tun? Ich nehme an, ja.
Wenn es nicht so furchtbar wäre, würde es ja Spaß machen, jetzt viel zu arbeiten. Also es ist viel Arbeit, es macht auch Spaß, wenn da nicht diese Krise wäre. Aktuell sind wir geteilt in zwei Teams. Die eine Hälfte der Kolleginnen und Kollegen ist im Homeoffice, die andere Hälfte ist hier. Das läuft eigentlich sehr reibungslos. Wir haben einen VPN-Tunnel, das geht wunderbar. Telefonanlagen sind umgestellt, das funktioniert eigentlich alles relativ gut.
Und es gibt aber einen hohen Beratungsbedarf, das hört man ja heraus, ihrer Mitglieder, ihrer Betriebe.
Also der Beratungsbedarf ist enorm. Das ist auch wirklich die Bitte. Alle diese Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, sind sehr individuell. Es gibt in jedem Gespräch noch eine weitere Maßnahme, die man vielleicht machen könnte, weil es den individuellen Betrieb betrifft. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Die nehmen wir uns wirklich gerne. Und von daher einfach anrufen. Es sind 7 Juristen hier im Einsatz, die entweder von Homeoffice oder von hier telefonisch die Sachen bearbeiten, das funktioniert.
Ich nehme an, die Telefonnummern kennen Ihre Mitglieder beziehungsweise finden Sie auf Ihrer Webseite sehr schnell, um den Kontakt rasch herzustellen. Alles das funktioniert telefonisch oder per Mail oder wie auch immer, völlig unreibungslos, nehme ich an. Wie ist Ihr eigener Gemütszustand? Sind Sie optimistisch? Sind Sie sehr besorgt oder gar pessimistisch?
Das geht ja in Wellen. Also jeder ist ja manchmal mehr deprimiert und dann kommt man aus dem Loch auch wieder raus. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Also vor 2 Wochen, als das losging, hat mich das schon persönlich sehr getroffen. Ja. Weil man dann bestimmte Programme im Kopf ablaufen lässt, was passiert jetzt. Und ich habe dann ja auch relativ früh in der Presse gesagt, ich vertraue da jetzt mal auf das, was die Bundesregierung uns versprochen hat, nämlich unbürokratisch Hilfe zu leisten und auch viel Geld in die Hand zu nehmen. Das haben die gemacht und die Programme sind im Wesentlichen lauffähig und können wirklich sehr, sehr viel Hilfe bringen. Von daher muss ich sagen, mein Gemütszustand ging dann schon wieder etwas mehr ins Positive. Die Signale sind ja auch jetzt eher wieder positiv, dass wir bald ein Ende dieser Schließungen haben werden. Es wird noch eine gewisse Zeit dauern, durch die wir auch nochmal durch müssen. Da kommt bestimmt auch nochmal der ein oder andere Tiefpunkt. Aber im Endeffekt muss man sagen, das geht irgendwie auch schon wieder weiter.
Gut, ja, alles andere wäre wahrscheinlich auch etwas vermessen zu sagen. Das wird alles kein Problem und das wird ein Riesenchaos geben. Von daher, ich wünsche Ihnen und Ihren Mitgliedsunternehmen viel, viel Erfolg, viel Gesundheit. Herzlichen Dank, Herr Otto, für das Gespräch. Mein Name ist Georg Watzlawick. Ich habe das Gespräch geführt mit Herrn Markus Otto, dem Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und dem Einzelhandelsverband NRW Rheinland. Herr Otto, machen Sie es gut.
Vielen Dank, Herr Watzlawick. Alles Gute. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war 30 Minuten mit, der Podcast des Bürgerportals zu wichtigen Themen der Corona-Krise. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.